Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um das Leben in Christus. Und was wir heute vorhaben, ist ein bisschen eine Tour de force durch viele, viele verschiedene Bereiche menschlichen, sittlichen Lebens. Und es könnte sein, dass der eine oder andere verwundert ist, dass man das so wie in einer Mechanik beschreiben kann. Wenn das eintrifft, dann hat das zur Folge und so weiter, weil man darüber selber oft gar nicht so nachdenkt. Aber man kann dann vielleicht feststellen, dass es sich auszahlt, über die Zusammenhänge sittlichen Lebens nachzudenken, weil man natürlich dadurch das eigene Leben auch besser in den Griff bekommen kann, besser erkennen kann, wie es geht, gut zu sein als Mensch. Als erstes muss man sich dabei überlegen, was eigentlich die Würde des Menschen ausmacht. Und da muss man sagen, dass wir eigentlich auf zweierlei Weise eine besondere Würde haben als Menschen. Erstens einmal, dass durch die Tatsache, dass wir Menschen überhaupt einmal Menschen sind. Der Mensch hat eine besondere Würde. Wir glauben ja daran, dass er als Ebenbild Gottes erschaffen ist. Der Mensch hat eine Würde als, wenn man so will, die Krone der Schöpfung, wie es so schön heißt. Also das Menschsein an sich birgt schon eine Würde in sich. Das ist der Grund, warum man sich sehr darum bemüht, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass die Menschen nicht sozusagen schlecht behandelt werden, dass sie nicht um ihr Recht gebracht werden, weil die Menschen eben diese Würde haben, die ihnen zusteht. Wir glauben allerdings daran, dass wir sogar noch eine darüber hinausgehende Würde haben durch die Erlösung. Christus, Gott selbst, ist Mensch geworden, um diese Würde des Menschen auf eine noch höhere Ebene zu heben. Er beruft uns hinein in sein eigenes Wesen und das ist göttliches Leben. Wir sagen es oft so leicht heraus, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eigentlich etwas gar nicht Selbstverständliches, dass wir als Geschöpfe uns als Kinder Gottes bezeichnen können. Also Wesen, die Gott, zu Gott dazugehören, an seinem eigenen Leben teilnehmen können. Durch die Erlösung ist uns dieser Weg aber eröffnet, den wir natürlich annehmen müssen. Das heißt, wir müssen eine Entscheidung fällen. Und da gibt es immer zwei Wege, das Evangelium spricht immer wieder davon, die diese Entscheidung fordern. Der Weg des Lebens, wie es heißt, und der Weg, der ins Verderben führt. Christus spricht sehr eindeutig darüber, man muss sich entscheiden. Christus sagte sogar noch schärfer, dass der Weg zum Leben sehr eng ist, der Weg ins Verderben sehr breit und viele gehen auf ihn. Also zahlt es sich aus, sich diese Warnung sozusagen nicht nur anzuhören, sondern sie auch ernst zu nehmen. Das, worum es jetzt in dieser Katechese gehen wird, ist eine ganz Übersicht über viele Dinge, was dieses Leben in Christus ausmachen sollte. Es wird um den Heiligen Geist gehen. Er ist es, der uns lehrt, beseelt, lenkt, berichtigt, stärkt. Den brauchen wir. Es geht um die Gnade, denn nur die Gnade, also das, was Gott uns gibt, ermöglicht uns überhaupt ein gutes Leben. Es wird um die Seligpreisungen gehen. Christus zeigt uns diesen Weg, wie man selig werden kann. Ganz erstaunlich und überraschend eigentlich, was Christus uns da vorlegt. Es wird um die Sünde gehen und um die Vergebung, dass man die Wahrheit erkennt. Es wird um menschliche Tugenden gehen, wie die Schönheit des Guten. Genauso wie die christlichen Tugenden, also die, die über das Menschliche noch hinausgehen, Glaube, Hoffnung und Liebe, sozusagen, dass man Maß nimmt am Heiligen. Schließlich das Doppelgebot der Liebe, das Christus uns vorlegt und mit dem eigentlich alles wieder sehr einfach wird. Und nicht zuletzt, dass das Ganze eigentlich auch immer sehr natürlich mit dem kirchlichen Leben an sich zusammenhängt und auch dem Vertrauen, das man der Kirche gegenüber hat. Erster und letzter Bezugspunkt dabei wird immer Jesus Christus sein. Ohne ihn hätte das alles keine, also würde die Grundlage und auch das Ziel entzogen werden. Also die Würde des Menschen besteht darin, dass er Gottes Ebenbild ist. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen, die Heilige Schrift berichtet das, und hat diese Würde, die er hat, selbst zerstört durch die Sünde, die er begangen hat. Wir haben eh schon in anderen Katechesen darüber gesprochen, wie das sehr schön in bildreicher Sprache beschrieben wird im Buch Genesis. Der Mensch gehorcht nicht dem Gebot Gottes, übertritt dieses Gebot, zerstört das, was von Gott in ihn hineingelegt ist, weil er selber Nein sagt. Der Mensch ist dazu fähig, Gott zu erkennen, das Gute zu erkennen, weil er von Gott geschaffen ist. Der Mensch hat in sich die Fähigkeit, sich nach dem Guten auszurichten, aber er hat auch die Freiheit, Nein zu sagen. Besser gesagt, er hat die Möglichkeit, seine Freiheit, die ihm von Gott gegeben worden ist, zu missbrauchen. Das bedeutet es nämlich, zu sündigen. Dazu später noch genauer, man glaubt oft, die Sünde ist eine besondere Ausdrucksform der Freiheit. Eigentlich ist es das Zerstören der Freiheit. Und in der Sünde wird auch zerstört die rechte Wahrnehmung. Also im Buch Genesis ist das sehr schön beschrieben, dass die Menschen plötzlich Gott nicht mehr so wahrnehmen können wie vorher. Auch die Zusammenhänge ihres eigenen Lebens nicht mehr wirklich begreifen können, weil sie gesündigt haben. Also das sittliche Leben wird zerstört, das gute Leben, wenn man sündigt. Die Würde des Menschen, die er als Mensch hat, als Ebenbild Gottes, wird dadurch zerstört. Von Gott her allerdings sind wir zur Seligkeit berufen. Der Wille des Schöpfers ist ja nicht ein Wesen zu schaffen, das sich immer mehr selbst zerstört, sondern der Wille des Schöpfers ist es, den Menschen zur Seligkeit zu führen. Und schon im Alten Testament, man könnte fast sagen wie ein Vorausbild, kann man das erkennen an der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Gott hat sich ein Volk ausgesucht, um es zu befreien aus der Sklaverei, um ihm ein Gesetz zu geben, um es in ein Land zu führen, wo es ihm gut geht, wo es in Freiheit leben kann, in einer gerechten Ordnung. Ich finde es immer sehr berührend, wenn man so liest, wie das Volk Israel gegenüber den anderen Völkern angegeben hat mit dem Gesetz. Ha, welches Volk hat so gerechte Gesetze wie wir, nicht? Wo geht es so schön zu und so weise wie bei uns? Das können sie natürlich mit Recht sagen, weil ihr Gesetz von Gott kommt und weil sie es angenommen haben. Das ist einmal schon die Verheißung an das Volk Israel, ich werde euch in dieses Land führen und euch ein gutes Leben dort geben. Wenn ihr euch, und das ist immer die Voraussetzung, an das haltet, was ich euch sage. Aber ich habe schon gesagt, das könnte man schon sehen als ein Vorausbild auf etwas noch Größeres, was dann kommt, nämlich in Jesus Christus, der eine Seligpreisung und ja nicht weniger als den Himmel verspricht. Und das ist das Erstaunliche eigentlich, wenn man die Seligpreisungen liest, was uns Christus da verspricht und wem er es verspricht, nämlich eigentlich anders, als man es erwarten könnte, wenn man allein sich auf Irdisches ausrichtet. Die Seligpreisungen sind ja fast ein Kontrastprogramm zu dem, was man sich in diesem Leben wünscht. Kein Mensch wünscht sich, arm zu sein, traurig zu sein, nach Recht hungern und dürsten zu müssen, also das heißt, dass es ihm vorenthalten wird und so weiter. Und so weiter. Das sind die Dinge, die Christus selig preist, weil genau die Armen das Reich erben werden, nicht? Weil genau die Armen Gott sehen werden, genau die Traurigen getröstet werden, genau die, die vielleicht gar keine Macht haben, Gewalt anzuwenden, das Land erben werden und so weiter. Also plötzlich merken wir, dass der Weg, den Christus uns führen wird, zu etwas noch Größerem, offensichtlich sich nicht in dieser Welt sozusagen schon erfüllen kann, sondern über diese Welt hinausgeht. Diese Seligkeit, die Gott uns schenken will, es ist wirklich nicht weniger als der Eintritt in das Leben des dreifaltigen Gottes selbst. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, der Mensch hat die Würde als Ebenbild Gottes, in dieser Welt zu leben. Das ist eine sehr, sehr hohe Würde schon. Die Kinder Gottes, zu denen Christus uns macht durch die Erlösung, haben die Würde zu göttlichem Leben. Das ist keine Übertreibung, das kann man wirklich so sagen. Das heißt, christliches Leben ist eigentlich göttliches Leben. übernatürliches Leben. Daraus wird schon klar, dass man das niemals aus eigener Kraft schaffen kann, sondern dass es aus Gnade geschieht. Gnade ist immer ein Geschenk, das Gott gibt. Das heißt, zu diesem übernatürlichen Leben werden wir erst gelangen können, wenn wir die Gnade annehmen. Ein Wort zur Freiheit des Menschen, durch die das alles passiert ist, nämlich die Sünde. Das ist ja eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit. Warum lässt Gott denn die Menschen die Möglichkeit, Böses zu tun? Das ist die berühmte Theodizee-Frage. Warum gibt es denn dann so viel Böses, wenn Gott das gar nicht will? Warum ist der Mensch frei? Die Antwort ist sehr einfach. Wenn Gott die Menschen als sein Abbild schaffen wollte, musste der Mensch frei sein, damit er das innerste Wesen Gottes nachahmen kann und da ihm nachbilden kann. Und das ist die Liebe. Die Liebe muss immer in Freiheit geschehen. Erzwungene Liebe ist ein Widerspruch in sich. Deswegen ist der Mensch frei. Aber, und das ist jetzt eben ein großer Irrtum, der sich eingeschlichen hat bei vielen Menschen, zu glauben, wenn ich also frei bin, dann übe ich meine Freiheit dann besonders aus, wenn ich die Sünde begehe. Weil dazu hat es mir Gott gegeben. Ich habe eben die Möglichkeit zu sündigen, aber besonders frei zu sein, heißt eben auch zu sündigen. Das ist ein Trugschluss. Die Sünde schränkt die Freiheit ein. Der Mensch, der sündigt, wird ein Sklave der Sünde, wie das so schön noch heißt. Der wirklich frei lebende Mensch ist der, der sich auf der guten Seite aufhält und sich weiterhin für das Gute entscheidet. Der büßt nichts ein von der Freiheit. Der muss nicht sündigen, um ganz frei zu sein. Wir sind zur Freiheit berufen, um gut zu sein. Und sobald die Sünde in unser Leben tritt, kommt es zur Herrschaft der Sünde in unserem Leben. Man kann das immer wieder feststellen, dass die Sünde die Menschen ja nicht glücklicher macht, nicht besser macht, auch nicht freier macht. Das heißt, die Verantwortung, ob wir diese Freiheit leben oder nicht, liegt bei uns. Denn zur Sünde kann man sich nur selbst entscheiden. Diese Verantwortung kann gemindert sein durch äußeren Zwang, durch Unwissenheit, durch andere Dinge. Aber es wird immer die eigene Verantwortung bleiben, ob wir in der Freiheit leben oder nicht. Freiheit bedeutet also nicht das Recht, alles zu tun. Ja, das möge jetzt verwundern, aber wenn man es genau überlegt, ist es sehr logisch. Freiheit ist nicht das Recht, alles zu tun, sondern wir sind zur Freiheit befreit, um gut zu sein, um uns von der Sünde fernzuhalten. Christus hat uns von der Sünde befreit. Und deswegen muss man jetzt alle Handlungen, die der Mensch setzt, sozusagen beurteilen, ob sie sittlich gut oder sittlich schlecht sind. Zur Sittlichkeit ist nur der Mensch fähig. Tiere sind beispielsweise nicht zu einem sittlichen Leben in der Lage. Das heißt, ein Tier kann nicht sündigen. Auch ein Hund, der aggressiv ist und jemanden beißt, begeht keine Sünde. Das hat Gründe. Der ist schlecht gehalten worden oder hat eine Krankheit oder sonst etwas. Der handelt im Grunde nach Instinkt, auch wenn Tiere zu unglaublichen Dingen oft fähig sind. Aber tierisches Leben ist kein sittliches Leben. Sie können deswegen auch nicht Gutes tun. Und sie können auch nicht sündigen. Das ist etwas, was die Menschen sozusagen auszeichnet. Wenn man die Handlung eines Menschen beurteilen will nach ihrer Sittlichkeit, sieht das drei Dinge, die es zu beurteilen gilt. Nämlich das gewählte Objekt, das Ziel, die Absicht und die Umstände, an denen die entscheiden, ob eine Handlung sittlich gut oder was schlecht ist. Was ich mit Objekt gemeint, ganz einfach, das, was man tut, das eigentliche Tun. Das ist das Objekt einer menschlichen Handlung, die Absicht, warum man etwas tut. Und die Umstände, in denen es geschieht, nicht? Diese Umstände können durchaus die Qualität einer Handlung beeinflussen, indem sie beispielsweise etwas, was eigentlich objektiv böse ist, mindern, weil es zum Beispiel unter Zwang geschieht oder sonst etwas. Oder natürlich auch zum Guten, eine Handlung noch besser machen, das kann auch durch die Umstände geschehen. Und jetzt, wenn man das sich überlegt und draufkommt, sittlich gut ist dann, wenn das Objekt und die Absicht gut sind. Diese beiden müssen gut sein, also das, was ich mache und warum ich es mache. Nur dann kann ich von einer sittlich guten Handlung sprechen. Das widerspricht ganz dem, was ich glaube, Lenin gesagt hat, der Zweck heiligt die Mittel. Etwas, was uns immer wieder begegnet. Naja, wenn ich was Gutes erreichen kann dadurch, dann kann ich schon was Böses in Kauf nehmen. Das ist eine durch und durch unchristliche Haltung, widerspricht ganz dem christlichen Sittengesetz. Es kann nicht etwas Böses sittlich gut sein, weil es womöglich, im Endeffekt stimmt es ja meistens eh nicht, zu etwas Gutem führt. Der Katechismus bringt ein Negativbeispiel oder halt ein Beispiel dafür. Es kann zum Beispiel jemand sagen, ich bete, das ist eine gute Handlung, das Objekt ist gut, aber ich mache das nur, damit die anderen mich sehen und dafür bewundern. Der begeht keine sittlich gute Tat, sondern sündigt vielleicht sogar damit. Ja, obwohl Beten ja was Gutes ist. Ja. Es gibt auch Objekte, also Taten, die in sich schlecht sind. Mit denen kann ich mit der besten Absicht, kann es nie etwas Gutes werden. Also ein Beispiel, das sehr extrem ist und deswegen die Sache sehr klar beschreibt. Missbrauch von Kindern ist in sich schlecht. Da kann es keine Umstände geben, die das irgendwie doch zu etwas Gutem machen können. Das ist in sich schlecht. Das kann nie etwas Gutes werden. Ja. Und da gibt es einige Dinge, die in sich schlecht sind, wo man sehr klar sehen kann, das zu tun, da brauche ich gar nicht nach übrigen Folgen fragen, sondern das ist in sich schlecht. Das wird immer schlecht sein. Deswegen ist es falsch, wenn man einzig und allein die Absicht zur Beurteilung einer sittlichen Handlung heranzieht. Er hat sie gut gemeint. Böse Menschen sagen oft, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die Erfahrung kann man immer wieder machen. Hat sie eh gut gemeint. Das ist zu wenig für eine sittlich gute Handlung. Das Objekt des Tuns muss auch gut sein. Bei diesem Bemühen um das Gute und so weiter gibt es jetzt verschiedene Dinge, die uns beeinflussen. So zum Beispiel die Leidenschaften. Was sind Leidenschaften? Also das kennt jeder von uns das Wort natürlich, aber wenn man das jetzt beschreiben will. Leidenschaften sind Regungen der Seele. Die beeinflussen uns. Die beeinflussen auch eine Willensentscheidung. Aber der Wille beeinflusst auch die Leidenschaften. Also was soll das heißen? Ob ich etwas tue oder nicht, entscheide ich ja. Das passiert ja nicht einfach. Ich muss ja eine Entscheidung fällen, um eine Tat zu setzen. Die Leidenschaften können mich zu etwas hintreiben und mich drängen, etwas zu tun und dann die Willensentscheidung zu treffen. Ich bin besonders zornig und deswegen schimpfe ich jetzt. Ja? Die Leidenschaft des Zorns hat mich dorthin gebracht, jetzt zu schimpfen. Aber dass ich schimpfe, habe ich mit meinem Willen entschieden. Gleichzeitig aber auch kann mein Wille, meine Entscheidung, Einfluss darauf nehmen, ob ich zornig bin. Ob ich diesen Zorn in mir zulasse oder nicht. Ich bin eben nicht getrieben von meinen Leidenschaften, ich kann sie auch in den Griff bekommen. Prinzipiell, wenn ein Mensch gesund ist, sozusagen auch seelisch gesund, funktionieren die Leidenschaften so, dass sie das Gute erahnen und dem Bösen argwöhnen, wie das so schön heißt im Katechismus. Also wenn man an verschiedene Leidenschaften denkt, wie Liebe, Hass, Furcht, Freude, Traurigkeit, Zorn, sind das nicht in sich gute oder schlechte Dinge. Aber es ist die Frage, ob ich das Gute liebe. Ob ich die Sünde hasse. Die Sünde zu hassen ist etwas Gutes. Ja. Die Leidenschaft des Hasses, die sich gegen die Sünde richtet, ist etwas Großartiges. Nicht? Wenn ich mich fürchte vor meiner eigenen Schwäche zum Beispiel, das kann was sehr Positives sein. Gegen Überheblichkeit zum Beispiel. Nicht? Und so weiter. Bis hin zum Zorn. Ja. Von Christus selbst, der nie etwas Sünde begangen hat, wird berichtet, dass er im heiligen Zorn die Hände aus dem Tempel vertrieben hat. Das war sicher keine Sünde, sondern Christus hat sich ganz für das Gute eingesetzt. Und ich nehme an, dieser Zorn war notwendig auch, um zu zeigen, wie wichtig der Tempel ist, wie wichtig dieses Heilige ist, das geschützt zu werden muss. Dass Christus dort nicht nur kühl lächelnd gesagt hat, also eigentlich finde ich das jetzt falsch, sondern dass er auch vehement aufgetreten ist. Der Ursprung dieser Leidenschaften ist das Herz. Also damit ist natürlich immer mehr gemeint, dass nur das das Organ, das biologische Organ. Aber es heißt, es liegt in uns, der Ursprung dieser Leidenschaften. Und wie diese Leidenschaften ausgerichtet sind, das entscheidet, ob ich mich zum Guten hingezogen fühle oder zum Schlechten. Es hat einmal gegeben eine Broschüre, die ein Freikirchler verteilt in Wien. Also sind dann alle Haushalte gekommen. Und da haben sie das versucht zu beschreiben. Das war eigentlich sehr gut gemacht mit der mathematischen Regel fürs Multiplizieren mit positiven und negativen Zahlen. Das kennt jeder von uns nicht. Wenn ich eine positive Zahl mit einer positiven Zahl multipliziere, kommt wieder eine positive Zahl raus, um einiges größer. Wenn ich eine negative Zahl mit einer negativen Zahl multipliziere, kommt wieder eine positive Zahl raus. Eine positive Zahl mit einer negativen Zahl multipliziert, kommt eine negative Zahl raus. Und dem aufgehängt haben sie das beschrieben, dass wenn ich mein Herz gut ausgerichtet ist, da wird alles Gute mir Freude machen und mich voranbringen. Wenn jetzt ein positiv ausgerichtetes Herz auf etwas Negatives stößt, wird etwas Negatives in mir auslösen, was ja gut ist. Ich bin positiv gesinnt, ich bin auf die Liebe ausgerichtet, auf Gott ausgerichtet und stoße auf das Böse, auf eine Sünde und bin davon abgestoßen. Das ist gut so. Wenn mein Herz aber negativ ausgerichtet ist und ich stoße auf etwas Negatives, dann wird Minus mal Minus zu Plus und es reizt mich, es zieht mich an. Also man sieht, wie wichtig diese Grundausrichtung des Herzens ist, an der man arbeiten kann. Die nicht einfach nur, also von Gott gegeben ist das positive Herz, aber wenn wir es sozusagen kaputt gemacht haben durch die Sünde, wie gefährlich das sein kann, dass uns plötzlich das Negative Freude macht, dass wir vom Bösen angezogen sind. Wir alle wissen, was wir von Gott ein Gewissen geschenkt bekommen haben. Das heißt, dass der Mensch in sich ein Gesetz entdeckt, das es sich nicht selbst gegeben hat. Ja, das wäre ein großer Irrtum zu glauben, wie man das immer wieder hört. Ja, wir dürfen noch, das Wichtigste ist doch nach dem Gewissen zu handeln. Also kann doch eigentlich jeder machen, was er will. Wenn das sein Gewissen ihm so sagt, ist alles in Ordnung, nicht? Das ist natürlich ein großer Irrtum, wenn man glaubt, dass das Gewissen derartig beliebig ist, dann wäre es ja überhaupt nichts wert. Das Gewissen wird ja auch beschrieben als die Stimme Gottes in uns, der Ort, wo der Mensch mit Gott ganz alleine ist. Ja? Sehr schön. Das heißt aber natürlich, dass das Gewissen, das funktionierende Gewissen, natürlich eine Ausrichtung hat. Und auf das Gewissen zu hören, hilft, gut vom Bösen unterscheiden zu können. Ich stimme dem Guten zu und lehne das Schlechte ab. Meine Vernunft hilft mir dabei, Eingaben, was Gott mir zeigt, hilft mir dabei, das zu erkennen. Um das aber sozusagen funktionieren zu lassen, bedarf es im christlichen Leben einer gewissen Innerlichkeit. Ich kann tatsächlich so oberflächlich daherleben, dass mein Gewissen gar keine Chance hat, mir etwas zu zeigen, weil ich das gar nicht wahrnehme. Ja? Das heißt, Gewissensentscheidungen fällen zu können, Voraussetzung dafür ist, dass ich wirklich mich bemühe, auf mein Gewissen zuerst einmal zu hören, überhaupt. Dann aber natürlich auch schon habe ich die Verpflichtung, mein Gewissen zu bilden. Das heißt nicht, dass ich mir selber zusammenbaue, das wäre genau das Verkehrte, sondern mit Gewissensbildung ist gemeint, dass ich sozusagen mein Gewissen pflege, wenn ich so will, damit es funktioniert. Wie kann ich das tun? Indem ich auf das Wort Gottes höre, auf das, was Gott mir sagt, was mir auch gezeigt wird durch die Lehre der Kirche. Das Gewissen zu bilden bedeutet auch, vernünftig über die Dinge nachzudenken. Also vernünftig meint in dem Fall, mit Hilfe meines Verstandes einfach logisch zu überlegen. Das bedeutet vernünftig. Und nicht Dinge in mir zuzulassen, die mein Gewissen sozusagen stören können. Mein Gewissen kann zum Beispiel gestört werden durch übermäßige Furcht. Ja, dass ich gar nicht mehr daran denken will, weil da könnte das und das passieren. Durch Selbstsucht. Selbstsüchtige Menschen tun sich viel schwerer, auf ihr eigenes Gewissen zu hören. Durch Stolz. Stolz ist der Urgrund jeder Sünde, nicht? Sich selbst zu wichtig zu nehmen, hindert einen daran, sein Gewissen richtig hören zu können. Falsche Schuldgefühle, nicht? Die Literatur über geistiges Leben sind voll über Skrupulanten. Das ist eine ganz, ganz schlimme Versuchung, die es geben kann, dass man glaubt, dass jede Kleinigkeit, die man tut, ist schon eine furchtbare Sünde und da kann man tatsächlich aufgeben. Nicht? Skrupel sind etwas ganz, ganz Schlimmes im geistlichen Leben. Oft bei Menschen, die gerade begonnen haben, voller Begeisterung, geistlich zu leben, haben dann diese Versuchung, dass sie die kleinsten Dinge für furchtbare Sünden halten und dann bald den Mut verlieren. Selbstgefälligkeit, wenn man glaubt, das Maß aller Dinge zu sein. Ja, also das, alles das verhindert, dass mein Gewissen richtig funktionieren kann. Wenn es aber funktioniert, dann hilft es mir, mich zu entscheiden und zu erkennen, ob etwas Sünde ist oder nicht. Und es wird immer wieder gesagt, dass das Gewissen im Menschen ja die höchste Instanz ist. Und das stimmt. Aber nicht in dem Sinn, dass jeder Mensch sein Gewissen sozusagen verwenden kann, wie er will, sondern es gibt objektiv gut und objektiv schlechtes. Aber der Mensch hatte gar keine andere Chance, als sich nach seinem Gewissen zu richten. Es ist ja auch eine Gewissensentscheidung, zu sagen, ich möchte der Lehre der Kirche gehorsam sein. Das ist eine Gewissensentscheidung. Das ist eine Gewissensentscheidung, das Evangelium anzunehmen. Ja. Also das Gewissen ist das Einzige, wonach ich mich überhaupt richten kann, weil irgendeine Instanz meine Entscheidungen zu treffen, muss es ja geben. Das ist mein Gewissen. Wie gesagt, ich kann darauf hören oder nicht darauf hören. Es gibt aber dann natürlich auch in jedem von uns, das kann stärker und schwächer sein natürlich, das, was man ein irriges Gewissen nennt. Dass das Gewissen sozusagen verbogen ist und eben nicht so funktioniert. Das kann verschiedene Gründe haben. Falsche Bildung, falscher Umgang, dass man sich einfach zu wenig darum gekümmert hat und so weiter. Und dann wird natürlich die Qualität, die sittliche Qualität, die Rechenschaft vor Gott auch davon abhängen, ob ich mein Gewissen befolge oder nicht. Also ein berühmtes Beispiel ist es, der Kommunist, der glühende Kommunist, der in der Sowjetunion aufgewachsen ist und nie was anderes gehört hat, der voller Überzeugung ist, dass der Kommunismus das tollste, das der beste Sache ist, was der Menschheit jemals passiert ist, der dann Bibeln an Leute verteilt, um ihnen zu schaden oder weiß nicht, damit sie da ein bisschen verwirrt werden, der sündigt. Objektiv tut er was Gutes, aber der sündigt, weil er gegen sein Gewissen handelt. Er hält was anderes für gut, aber tut etwas, was er für schlecht hält. Also vor Gott ist das eine Sünde. Ja. Nur ist ja zu wenig zu sagen, ja, hauptsächlich jeder handelt nach seinem Gewissen. Es ist ja auch wichtig, dass die Leute objektiv das Gute tun, deswegen ist die Gewissensbildung eben so wichtig. Ich habe mal einen Film gesehen, der sehr eine ganz interessante Idee gehabt hat. Der hat gehandelt am Ende des Zweiten Weltkriegs und da waren irgendwelche SS-Schergen und haben sich einen Film angeschaut, der, wo sie gesehen haben, also der Krieg dauert nicht mehr lange, die Amerikaner oder Russen oder wer gerade dann da war, wird in Kürze da sein und die Konzentrationslager befreien und alles das. Und da war so dort einhellige Meinung, dass einer gesagt hat, naja, dann schauen wir, dass wir wegkommen, nicht? Dass uns da niemand erwischt. Und ein junger SS-Offizier, in dem Film eben, es war eine erfundene Handlung, ist aufgestanden, sagt, wieso? Das ist doch das Großartigste, was wir gemacht haben. Wir haben doch etwas Gutes gemacht. Wir haben das Volk reinerhalten, rassisch und wir haben möglichst viele Juden umgebracht. Das waren doch gute Taten, die wir da gemacht haben. Ja? Das war im Film dann sehr gut beschrieben, wie alle anschauen, so deppert geworden ist. Und das war deswegen, finde ich, sehr gut beschrieben, weil es gezeigt hat, was sicher auch der Fall ist, dass auch die bösesten Dinge, die da geschehen sind, die Leute gewusst haben, dass sie was Böses tun. Also so verbogen kann ein Gewissen schwer sein, dass die nicht gewusst haben, dass das durch und durch böse ist. Ja? Also das Gewissen ist gar nicht so leicht, sozusagen, ganz zu überwinden. Gewissen kann auch Schaden nehmen, wenn ich mich einfach an eine Sünde gewöhne. Wenn ich mich einfach nicht damit beschäftigen will. Mein Gewissen zeigt mir zwar, dass es falsch ist, aber es ist mir wurscht. Ich mache es einfach weiter. Angeblich hat das einmal ein Indianer, der sich bekehrt hat zum Christentum, gesagt, dem man erklärt hat, was das Gewissen ist. Er hat gesagt, ja, das kennt er schon, ein Gewissen ist ein Dreieck. Aha, ja, da sitzt hier drinnen. Was passiert? Ja, wenn ich was Böses mache, beginnt sich zu drehen und die Spitzen tun mir weh. Die schneiden mir da hinein. Und wenn ich dann weiter sündige, dann rundet sich das immer mehr ab. Und am Ende ist eine Scheibe, die dreht sich, das merke ich gar nicht mehr. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Ja. Ein sehr gutes Bild, wie man Gewissen sozusagen verludern kann. Ja, durch die Gewöhnung an die Sünde. Und natürlich kann ein Gewissen auch einfach deswegen nicht gebildet sein, aus Unkenntnis. Weil ich die gute Botschaft des Evangeliums nie gehört habe. Nie gute Menschen gehabt haben, die mir etwas Gutes beigebracht haben. Durch eine falsch verstandene Gewissensautonomie, also das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe, ich glaube, Hauptsache meine Entscheidung ist es, dann muss es ja gut sein, nicht? Wenn man Autoritäten zurückweist, also eine Gewissensverbildung kann stattfinden, nämlich sagt, ich weiß, dass die Kirche das lehrt, aber ich nehme es einfach nicht an. Ich will das nicht nehmen. Der Mangel an Umkehrwillen, das heißt, ich weiß, ich habe was gesündigt, aber ich möchte mich nicht bekehren. Ja? Bleibt halt so, nicht? Der nächste Punkt, den es zu betrachten sich auszahlt, sind die Tugenden. Was ist eine Tugend? Eine Tugend ist etwas unglaublich Schönes. Eine Tugend zu besitzen bedeutet, dass einem das Gute leichter fällt als das Böse. Also wenn ich die Tugend der Freundlichkeit erworben habe, fällt es mir schwer, unfreundlich zu sein. Das wäre eine Überwindung. Also umgekehrt, dass man es oft kennt. Ne? Also, eine Tugend heißt, dass mir das Gute leichter fällt als das Böse. Ja? Eine beständige, feste Neigung, das Gute zu tun, so wird eine Tugend beschrieben. Da kann man zwischen zwei verschiedenen Arten von Tugenden unterscheiden. Nämlich die menschlichen Tugenden, erworbene Tugenden, da fallen die Kardinaltugenden darunter, und die göttlichen Tugenden, die eingegossenen Tugenden, wie man sie auch nennt, die von Gott geschenkten Tugenden, das ist Glaube, Hoffnung und Liebe, die einem von Gott einfach geschenkt werden. Also was sind die Kardinaltugenden? Da gibt es vier Kardinaltugenden, die schon in der griechischen Philosophie eine Rolle spielen. Die hat nicht die Kirche erfunden, sondern sehr richtig, einfach das Überlegen und die Betrachtung des menschlichen Lebens ist man auf die gekommen. Kardinaltugenden heißt nicht deswegen, weil Kardis die Türange ist, durch die sich die Tür dreht. Das heißt, das sind die vier Tugenden, um die sich auch die anderen Tugenden drehen, sozusagen, die, von denen die anderen Tugenden abhängen. Angepunkte christlichen Lebens sozusagen. Diese vier Kardinaltugenden sind sicher bekannt. Das ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Was ist unter Klugheit zu verstehen? Klugheit ist die rechte Vernunft des Handelns. Die Klugheit zeigt mir, was gut ist zu tun. Einfach durch Überlegung. Das ist eine menschliche Tugend. Ich habe in mir die Fähigkeit, Dinge abzuschätzen. Darüber nachzudenken, drauf zu kommen, das ist gut, das ist schlecht. Ja? Die Klugheit wird aus diesem Grund die Lenkerin der Tugenden genannt. Ja? Die Klugheit hilft mir, eben meine Entscheidungen zu fällen. Das ist alles auf der menschlichen Ebene, auf der ganz normalen menschlichen Ebene, natürlichen Lebens. Die zweite Tugend ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist der feste Wille, jedem zu geben, was ihm gebührt. Das beinhaltet auch Gott. Gerechtigkeit Gott gegenüber heißt, Gott alles zu geben, ihn zu verehren. Das gebührt ihm. Ich schulde Gott alles, mein Leben. Ja, wenn ich zum Glauben gekommen bin, weiß ich, dass Gott für mich Mensch geworden ist, mich erlöst hat. Ich schulde ihm alles. Ja, deswegen heißt es ja auch im Doppelgebot der Liebe, dass man Gott liebenswert mit seinem ganzen Verstand, mit seinem ganzen Willen, mit all seinen Kräften. Also es ist gerecht, Gott alles zu geben. Und Gerechtigkeit gegenüber Menschen bedeutet, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Sum cuique, jedem das Seine, heißt das. Es ist nicht unbedingt gerecht, wie in der Gießkanne, einfach Dinge zu verteilen. Und ich sehe, es gibt Armut rund um mich herum und jetzt drücke ich jedem einen Euro in die Hand und dann drücke ich halt dem Multimillionär genauso einen Euro in die Hand wie dem Bettler, der vielleicht gerade diesen Euro braucht, um noch einen Tag zu überleben. Nicht? Das ist nicht gerecht. Gerecht ist, jedem das zu geben, was er braucht. Also vielleicht die 10 Euro, die ich habe, dem einen zu geben, der hungert. und dem Multimillionär gar nichts zu geben, weil er es nicht braucht. Vielleicht braucht er was anderes. Ja. Tapferkeit lässt uns in Schwierigkeiten standhalten und im Streben nach dem Guten durchhalten. Eine unglaublich wichtige Tugend, um die wir uns, glaube ich, in unserer Gesellschaft wieder besonders bemühen sollten. Ja. Das ist vielleicht das Gegenteil von Wehleidigkeit. Ja. Das Ständige, dass man einfach sich gehen lässt. Tapferkeit bedeutet, standhaft zu sein, auch Versuchungen auch zu widerstehen. Tapferkeit bedeutet, Hindernisse zu überwinden. Nicht klein beizugeben, sondern sich auch einmal durchzubeißen. Wo, ja. Und auch Angst, ja, selbst die Angst vor dem Tod zu besiegen. Wir lesen und hören immer sehr beeindruckt von Märtyrern, die lieber gestorben sind, als dass sie ihren Glauben aufgegeben hätten. Die waren tapfer. Die haben lieber, sind sie gestorben, als Christus aufzugeben. Und schließlich die Mäßigung. Die Mäßigung ist die Tugend, die uns das rechte Maß einhalten lässt. Wer die Tugend der Mäßigung besitzt, der hat Herrschaft über seine eigenen Triebe. Ja. Der kann damit umgehen, der ist nicht ein Getriebener im wahrsten Sinne des Wortes, sondern entscheidet selbst, weil er diese Tugend hat. Und diese Tugend hilft uns eben, die Dinge im rechten Maß zu machen. Ich glaube, es gibt einen medizinischen Grundsatz, es gibt keine giftige Substanz, sondern eine giftige Dosierung. Stimmt das? Oder sagt man halt zumindest immer wieder. Ja? Weil das Maß das Entscheidende ist. Ja? Es ist nichts Böses, was weiß ich, ein Viertel Wein zu trinken. Wenn ich jeden Tag 5 Liter Wein trinke, habe ich ein Problem. Das Maß ist falsch. Ja? Und das Maß macht eben vieles aus. Also wie gesagt, ohne aufzuheben, was ich vorher gesagt habe, es gibt Dinge, die in sich böse sind. Da gibt es das Maß, da gibt es kein Maß. Ja? Wenn etwas in sich böse ist, ist es böse. Aber bei vielen Dingen ist das Maß das Entscheidende. Wie kann man also jetzt so eine Tugend erwerben, weil sie etwas unglaublich Schönes ist, nämlich, dass das Gute leichter fällt als das Böse, dass man es mit Leichtigkeit tut und dass man Freude am Guten hat. Erstens einmal hilft da die Gnade dabei. Also auch für die menschlichen Tugenden, für unser menschliches Leben, hilft mir das übernatürliche Leben, das, was Gott mir schenkt. Ich muss nie in meinem Leben wirklich ganz eine Trennlinie ziehen, wo ich sage, das ist mein rein menschliches Leben und dann irgendwann beginnt mein übernatürliches Leben, nur dafür interessiert sich der liebe Gott. Nein, mein ganz menschliches Leben, was ich aus meiner, kann ich sozusagen mir von Gott auch erbitten, deswegen wird auch um Tugenden erwerben zu können, das Gebet eine Hilfe sein. Wird es meine Hilfe sein, wenn ich die Sakramente empfange. Das sind ja die Gnadenkraftwerke in meinem Leben. Wird es meine Hilfe sein, den Anruf des Heiligen Geistes zu folgen. Soll heißen, kennt jeder von uns hoffentlich, dass man doch immer wieder sehr deutlich spürt, eigentlich hätte der liebe Gott das jetzt gern von mir. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, bin ich zu faul oder ist es mir zu anstrengend oder macht es zu viel Aufsehen oder habe ich Angst davor? So. Also ein Anruf des Heiligen Geistes zu folgen, hilft natürlich Tugenden zu erwerben. Prinzipiell überhaupt das Gute zu lieben und sich vor dem Bösen zu hüten. Ja. Kein Wunder, wenn jemand seinem Tugendleben schadet, wenn er sich ständig in Gefahr begibt, nicht? Und vielleicht sogar sehr hoffärtig dabei ist, sagt, mir kann eh nichts passieren, nicht? Und sich in gefährliche Gesellschaft begibt, die ihn zur Sünde verführt, sich gefährliche Dinge anschaut, gefährliche Dinge liest, oder auch nur Gedanken nachdenkt oder so. Da braucht sich nicht wundern, dass das seinem Tugendleben schaden wird und zur Sünde irgendwann hingeneigt wird. Außer sich vor dem Bösen zu hüten, hilft einem, Tugenden zu erwerben und sie natürlich zu üben. Nicht? Also ich werde dann, wenn ich mich um Gerechtigkeit bemühe, leichter gerecht werden, immer gerechter werden. Nicht? Wenn ich um Mäßigung bemühe, werde ich immer mehr diese Tugend der Mäßigung üben. Das sind nur die Kardinaltugenden. Also Tugenden gibt es ja ohne Ende. Ja? Menschliche Tugenden wie Freundlichkeit und weiß ich was, die kann ich üben und werde dadurch immer mehr erwerben und immer besser werden, bis ich sozusagen, wenn ich die Tugend erworben habe, mir, wie gesagt, das Gute leichter fällt als das Böse. Und da kann es durchaus auch eine Hilfe sein, wenn ich sozusagen die Tugenden über Gebühr übe. Das heißt, wenn es mir gelingt, bleiben wir bei der Freundlichkeit, nicht nur prinzipiell, so im gesellschaftlichen Umgang, halt niemanden zu beschimpfen, sondern sogar mit Menschen freundlich, mich bemühen, mit Menschen freundlich zu sein, die mich gerade unfreundlich behandeln. Ja? Also etwas, wo man sagt, das müsste ja nicht unbedingt sein, also über Gebühr. Etwas zu tun, hilft mir, die Tugenden zu üben und zu erwerben. Insofern können solche Menschen, die mir das schwer, mein Leben schwer machen oder auch Umstände, die mein Leben schwer machen, durchaus auch Geschenke sein, die meinen Weg kreuzen, damit ich Fortschritte machen kann in meinem menschlichen und auch geistlichen Leben. Dann gibt es eben, ne, dann gibt es eben die göttlichen Tugenden, die sozusagen die Grundlage unseres christlichen Lebens sind, nämlich in dem Sinn, christliches Leben besteht immer auch aus natürlichem Leben, aber in dem Sinn Grundlage unseres göttlichen Lebens. Ja, dass das christliche Leben uns das ist, was uns auch über unser Menschsein sogar nach hinaus hebt. Das ist eben Glaube, Hoffnung und Liebe. Was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet, an Gott und das von ihm Offenbarte zu glauben. Ja, dass ich das annehme. Das ist auch nichts Beliebiges. Den Glauben, sich selbst zusammenzubasteln, entspricht der göttlichen Tugend des Glaubens nicht. Der Glaube ist etwas Geschenktes, das ich annehme. Aber es geht noch darüber hinaus, einfach nur die Tatsachen anzunehmen, die im Glaubensbekenntnis stehen, das anzunehmen, was die Kirche uns lehrt. Glaube ist noch mehr, nämlich ein Eintreten in eine Beziehung mit Gott. Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt. Der Teufel weiß ganz genau, dass Gott die Welt erschaffen hat und Christus die Welt erlöst hat und dass es den Heiligen Geist gibt und alles das nicht. Das ist für ihn gar keine Frage. Die Sicherheit ist für ihn viel größer als für uns. Aber er ist kein Gläubiger. Gläubig sein bedeutet, das wirklich in seinem eigenen Leben anzunehmen, umzusetzen, diese Beziehung mit Gott tatsächlich zu leben. Den Willen Gottes erfüllen zu wollen, das bedeutet Glaube. Dadurch wird ganz klar, wenn man das hört, dass die Sünde genau das eben stört, beziehungsweise sogar zerstört. Das Bekenntnis der Sünde, das Eingestehen der Sünde, wieder zurückführt zum Glauben. Zweite göttliche Tugend ist die Hoffnung. Die Hoffnung wird beschrieben als die Sehnsucht nach dem eigentlichen göttlichen Ewigen. Das ist unsere Hoffnung. Ja. Hoffnung heißt eben nicht nur vage zu meinen, es könnte unter Umständen sein, sondern feststehen in dem, was man erwartet. Diese Hoffnung, die uns sozusagen diese Sicherheit gibt, dass sich alles sozusagen ein gutes Ziel hat, dass wir zur Ewigkeit, zur Seligkeit berufen sind, diese Hoffnung bewahrt uns vor Entmutigung. Eben das größere Ziel vor Augen zu haben, das kennt man ja auch aus dem rein irdischen Leben, hilft einem auch durchzuhalten. Diese Hoffnung gibt Halt in Verlassenheit. Diese Hoffnung macht das eigene Herz auch weit, wenn man einfach einen weiteren Horizont hat. Ja. Ein Mensch, der die Hoffnung lebt, kann nicht kleinkariert sein und kein Pfennigfuchser. Ja. Und diese Hoffnung bewahrt einen vor Selbstsucht, führt zur Liebe natürlich. Und da sind wir schon bei der dritten göttlichen Tugend, nämlich der Liebe. Diese Liebe bedeutet, Gott um seiner selbst zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und lieben bedeutet eben, sich hinzuschenken. Ja? Liebe ist etwas sehr Konkretes. Das ist nicht ein laues Gefühl irgendwann in einer Sommernacht, sondern Liebe bedeutet, diesen Willen zu haben, alles dem anderen zu geben, sich ganz an den anderen hinzuschenken. Und diese Liebe wird uns von Gott geschenkt. Das ist eine eingegossene Tugend. Die Sache ist die, ob wir es annehmen. Ja, davon hängt es ab. Wenn wir es annehmen, wenn wir diese Liebe leben, dann ist es ja nicht weniger, als dass wir wirklich teilnehmen am Leben Gottes, an seinem innersten Wesen. Gott ist die Liebe. Zu lieben heißt etwas Göttliches zu tun. Ja. Deswegen beschreibt auch Paulus in diesem großartigen Text im 1. Korintherbrief, das Hohelied der Liebe, unübertroffen meiner Meinung nach, beschreibt er diese Liebe, Und am Ende heißt dann, für uns jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und aber Liebe und Liebe, diese drei. Am größten unter ihnen aber ist die Liebe. Also es steht am Anfang und die Liebe wird auch bleiben. Glaube und Hoffnung erfüllen sich einmal, weil wir Gott sind. Nicht? Aber die Liebe, die wird in alle Ewigkeit weitergehen. Christus ist Mensch geworden, um uns mit dieser Liebe Gottes bekannt zu machen. Das ist der Grund der Menschwerdung Gottes. Und Christus tut das natürlich auf eine menschliche Art und Weise. Das ist beispielsweise der Inhalt der Herz-Jesu-Verehrung. Viele haben wenig Zugang zur Herz-Jesu-Verehrung, weil sie da immer nur an kitschige Bilder denken. Aber das ist etwas zutiefst, wie soll ich sagen, das zeichnet eine ganz, ganz tiefe Wahrheit über Christus aus. Nämlich, dass Christus ein menschliches Herz hat, mit dem er menschlich auch liebt. Ja? Also bewahrt uns davor, Christus nur vergeistigt zu sehen. Gott ist Mensch geworden. Und das ist für uns die große Hoffnung. Weil wenn Christus mit einem menschlichen Herzen liebt, dann kann man wirklich beten, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Das ist so ein Herz-Jesu-Gebet, ein typisches. Das hilft einem, dass man in dieses Geheimnis der Liebe eintreten kann. Aber wenn man nach dem Beispiel Christi das eigene Herz nach seinem Herzen bilden will, dann tritt man dadurch auch in sein göttliches Leben ein. Ja. Das bedeutet das. Und das ist sehr interessant, wie uns Christus diese Liebe vorlebt. Nämlich, da spielt Leid eine Rolle. Das Kreuz, die Verachtung, der Spott, alles das, dieses Zurückgewiesenwerden. Das ist der Weg, durch den Christus uns in das göttliche Leben hineinführt. Weil es eben sein Weg ist. Die Liebe wird die Form der Tugenden jetzt genannt. Ja. Also das beschreibt der Paulus sehr schön im 1. Korintherbrief. Ich kann die tollsten Dinge tun. Ja, größte Glaubenswerke vollbringen, Berge damit versetzen. Ohne die Liebe ist das alles nichts. Völlig wertlos. Ja. Also deswegen ist die Liebe die Form aller Tugenden. Und durch die Liebe wird das Wirklichkeit, wovon Christus spricht, ich habe euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde genannt. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt. Nämlich, dass, wie gesagt, wenn wir lieben, wir teilnehmen nicht, wir machen nicht einen Abklatsch des Lebens, des göttlichen Lebens, sondern es ist göttliches Leben schon Wirklichkeit. Deswegen dürfen wir uns als Freunde Gottes betrachten, wenn wir wirklich in dieser Tugend der Liebe leben. Die Frucht der Liebe ist Freude, Friede, Barmherzigkeit. Ja, also, kann man viele finden wahrscheinlich. Es gibt dann noch so im Katechismus, also auch in der Tradition der Katechismen, eine gewisse Vorliebe, Listen zu erstellen für verschiedene Dinge. Also beispielsweise müssen unsere Firmenkandidaten irgendwann auswendig lernen, die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Kann sich jeder überlegen, ob sie noch zusammenbringen würde. Ja, aber es ist ganz gut, sich das einmal bewusst zu machen, dass eben, wenn der Heilige Geist in einem wirkt, das konkrete Auswirkungen hat. 7 Gaben des Heiligen Geistes sind. Ja. Nein, ist schon was Falsches. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit, Gottesfurcht. Es gibt eine schöne Eselsbrücke. Die Weisheit steigt man auf das Hirn. Einsicht ist mit den Augen. Rat geht man mit dem Mund. Die Stärke ist hier, die Erkenntnis liegt dann im Magen. Die Frömmigkeit ist, wenn man auf den Knien liegt und dann kommt man bis zu den Füßen. Und das ist eine echte Eselsbrücke. Gottes Furcht, ne? Wenn ich Angst habe, laufe ich davon. Aber Gottes Furcht meint ja nicht, Angst zu haben vor Gott, sondern Ehrfurcht zu haben vor ihm. Aber um sich zu merken, passt es. Genauso werden genannt die Früchte des Heiligen Geistes. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Die werden im Galaterbrief 5, 22 bis 23 aufgezählt. Das sind Vollkommenheiten. Also man sieht schon, was das bedeutet. Wenn Gott wirklich in einem wirkt, wenn man erfüllt ist vom Heiligen Geist, was das hervorbringen kann. Dann schließen wir ab mit der Sünde. Mit dem ernstesten Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. weil, wie am Anfang schon gesagt, die Sünde all das Schöne eben wieder zerstören kann. Und deswegen ist ganz gut, sich damit auch zu beschäftigen, nicht ahnungslos zu sein. Wenn man von der Sünde spricht, muss man immer gleichzeitig auch von der Barmherzigkeit Gottes sprechen. Das ist unser Evangelium. Das ist der Inhalt der frohen Botschaft. Dass Gott Erbarmen hat mit uns Sündern. Dass er deswegen Mensch wird, dass er, um uns zu erlösen. Ja? Das ist unsere Hoffnung, das ist der Inhalt unseres Glaubens. Ja? Aber um das erleben zu können, um das annehmen zu können, braucht eben eine Voraussetzung, nämlich das Einbekenntnis der Sünden. Dass man zugesteht, dass man Erlösung notwendig hat. Die Annahme der Erlösung wird verhindert, wenn man glaubt, dass man keine Sünden hat. Das ist das Tragischste, was man machen kann. Ja. Vielleicht haben Sie schon mal irgendwo mal gehört, dass jemand eingeladen hat zur Beichte, hinter der Pfarre. Also deswegen hängt das damit zusammen. Es ist immer wieder neu die Annahme der Erlösung. Ja. Was ist das Wesen der Sünde? Es ist der Gegensatz zum ewigen Gesetz. Zu dem, was Gott will. Ja. Einfach etwas anderes wollen, ein Ungehorsam zu sein gegen Gott. Und es ist eine Beleidigung Gottes. Zu sündigen bedeutet, den zurückzuweisen, von dem man alles geschenkt bekommen hat. Ja. Und wenn man Beleidigung Gottes hört, denkt man vielleicht allzu schnell an sich selber und denkt sich, naja, ich weiß, wie ich bin, wenn ich beleidigt bin, und das ist nicht immer etwas sehr Heiliges. So darf man sich Gott natürlich nicht vorstellen, dass Gott jetzt eine beleidigte Leberwurst ist. Ganz im Gegenteil, Gott wird von uns beleidigt und kommt uns entgegen, wie er uns entgegenkommen kann, um uns zurückzugewinnen. Ja? Also für ihn bedeutet das nicht, dass er sozusagen aufhört, uns zu lieben. Ja? Aber objektiv von unserer Seite ist es das, wir beleidigen Gott mit unserer Sünde. Gott hat ein Anrecht darauf, dass wir gut sind. Es gibt verschiedene Sünden. Die kommen sehr gut, finde ich, zur Geltung, wenn man, also werden sehr gut erwähnt, im Schuldbekenntnis. Es gibt Sünden in Gedanken, Worten und Werken. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das auch immer wieder vor Augen hält, dass die Sünde nicht erst in der vollendeten Tat beginnt. Christus selbst spricht davon, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Oder wenn er über die Gebote spricht, dass schon ein lüsterner Blick im Herzen Ehebruch ist. Sehr streng, denkt man sich, aber es ist eigentlich eine ganz logische Überlegung. Niemand wird jemals jemandem wehtun, wenn er nicht vorher schon lieblos über diesen Menschen gedacht hat. Von nichts kommt das ja. Deswegen ist es gut, auch die Sünden in Gedanken schon zu berücksichtigen, ja, einzugestehen. Man kann sündigen durch Taten, durch Dinge, die man tut, genauso aber auch durch Unterlassungen. Es ist nichts richtig und kein Schutz vor der Sünde, wenn man sagt, ich mache möglichst nichts. Genau darin kann die Sünde bestehen. Man kann gegen Gott sündigen und gegen den Nächsten, wobei, glaube ich, jede Sünde, also sicher sogar jede Sünde gegen den Nächsten natürlich auch eine Sünde gegen Gott ist, weil wir es auch Gott schulden, unsere Nächsten zu lieben. Es gibt die berühmte Unterscheidung zwischen schwerer Sünde und leichter Sünde, zwischen der Todsünde und der lässlichen Sünde. Warum heißt die Todsünde Todsünde? Weil sie unsere Freundschaft mit Gott tötet. Das ist, wenn man sich das überlegt, das Furchtbarste, was man sich denken kann. Meine Freundschaft mit Gott wird getötet, beendet. Die lässliche Sünde stört diese Beziehung zu Gott, diese Freundschaft mit Gott. Wie begeht man eine Todsünde? Was ist eine Todsünde? Wann kann man von einer Todsünde sprechen? Es sind drei Aspekte, die alle drei gegeben sein müssen, damit eine Sünde derartige Schwere hat, dass sie meine Beziehung zu Gott tötet. Und die kann man sich auch katechetisch sehr gut merken. Es sind drei W: wichtig, wissentlich, willentlich. Ja? Wichtig, wissentlich, willentlich. Ich beschreibe es gleich. Nämlich, es, ab dem Moment, wo eines der drei nicht gegeben ist, ist es eine lässliche Sünde. Nämlich, dass ich im Bewusstsein, also dass die Sache selbst wichtig ist, dass ich eine beispielsweise bei dem Diebstahl, es ein gewisser Geldbetrag ist. Ja. Es kann nie, wenn es noch so geplant ist und noch so hinterlistig ist, der Diebstahl von einem Cent eine schwere Sünde sein, weil ein Cent einfach nicht wichtig genug ist. Ja. Aber wenn ich mit der gleichen Hinterlist und dem gleichen Aufwand 10.000 Euro stehle, ist es sicher eine schwere Sünde. Ja. Also die Sache selbst, um die es geht, die Tat auch, die ich verübe, muss wichtig genug sein. Das Zweite ist, soll wissentlich sein, also ich kann nicht sozusagen sündigen, wenn ich gar nicht weiß, dass das etwas Schlechtes ist, etwas Böses ist. Nicht? Jemand bringt mich dazu, irgendwas zu unterschreiben und ich bin vielleicht nur nachlässig und schaue nicht, was es ist und verursache damit großen Schaden, ja, muss das keine schwere Sünde sein. Ja? Man kann dann immer die Frage stellen, wie sehr hätte ich da sorgfältig sein müssen, weil ich ahnen hätte können, dass das ein großer Schaden ist, nicht? Aber ich hinters Licht geführt werde oder sonst etwas. Also es muss wissentlich sein und es muss willentlich sein. Also äußerer Zwang kann eine Sünde natürlich mindern, ja, dass es keine schwere Sünde ist. Und nicht nur äußerer Zwang, sondern vielleicht auch Prägungen, falsche Erziehung. Dass ich nie die Wahrheit gehört habe, dass mir ständig das Falsche gesagt wird. Ist, glaube ich, in unseren Zeiten gar nicht so selten, dass immer wieder das Falsche vehement verkündet wird, dass viele Leute vielleicht gar nicht sündigen, wenn sie auch schlimme Dinge tun, weil es ihnen gar nicht bewusst ist. Ja. Also diese drei Dinge, wichtig, wissentlich und willentlich, wenn ich das tue, wenn ich so sündige, dann wird meine Freundschaft mit Gott wirklich getötet. Und das ist echt das Furchtbarste, was man denken kann. Das ist schlimmer als jede Krankheit, als jede Verletzung, ja. Also jede Verfolgung oder Not, in der ich stehen kann. Die Sünde ist das Schlimmste, was es geben kann. Die lästliche Sünde, die uns vielleicht geläufiger ist, die hat natürlich auch eine Wirkung, nämlich sie stört diese Beziehung zu Gott. Ja, schwächt meine Beziehung zu Gott. Die schwächt die Tugenden, die schwächt die Tugend der Liebe. Ja. Also es wäre furchtbar zu sagen, das sind eh nur kleine Sünden, um die kümmere ich mich nicht. Das wird mich immer schwächer machen. Es wird verhindern, dass ich Fortschritte mache. Also ich werde nicht nur nicht immer schlecht, ich werde keine Fortschritte mehr machen können im Positiven. Und die lästlichen Sünden, wenn ich nichts dagegen tue, bereiten natürlich die Todsünden vor. Wenn ich mich abfinde, damit lästliche Sünden zu begehen, werde ich irgendwann mit ziemlich großer Sicherheit auch schwere Sünden begehen. Ja. Wenn ich nicht gegen die lästlichen Sünden wirklich vehement kämpfe auch. Alle Sünden können vergeben werden. Ich habe vorher schon gesagt, wenn man von der Sünde spricht, muss man gleichzeitig auch immer von der Barmherzigkeit Gottes sprechen. Nur eine Sünde, sagt Christus, kann nicht vergeben werden. Nämlich die Lästerung des Heiligen Geistes. Und da wird jeder sofort sagen, Gottes Willen, hoffentlich habe ich das nie gemacht, wenn mir die Sünde nie vergeben wird. Was ist das? Ja. Die Kirche hat das immer verstanden so, und ich glaube, sie versteht das richtig, den Heiligen Geist zu lästern, ihn zurückzuweisen, bedeutet, die Erkenntnis, die er einem schenkt, nicht zu berücksichtigen. Ja? Ich weiß, es ist falsch, was ich gemacht habe, aber ich will es nicht bereuen. Ja? Ich weiß, es ist schlecht, der Heilige Geist zeigt mir ganz genau, was das Richtige wäre, aber ich mache es nicht. Ja? Ich weiß, Gott möchte mir vergeben, er möchte mir seine Barmherzigkeit schenken, aber ich nehme es nicht an. Sehr logisch, dass diese Sünde nicht vergeben werden kann. Würde meiner Freiheit widersprechen. Und Christus sagt das so scharf, weil das natürlich uns bewusst werden soll, dass es schlimm wäre, wenn wir so handeln. Weder im Großen noch im Kleinen soll das bei uns vorkommen, dass wir das zurückweisen. Ja? Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, immer wieder neu da hineinzufinden, diese Umkehr. Denn jede Sünde schafft immer mehr einen Hang zur Sünde. Das ist das, was ich vorher schon versucht habe zu erzählen mit diesem Plus, Minus, Minus. Wenn ich mich an eine Sünde gewöhne, dann wird die Sünde immer leichter von der Hand gehen, sozusagen. Nicht? Das Gegenteil von Tugend nennt man dann das Laster. Also dieses Gewohntsein in der Sünde. Ja? Verkehrte Neigungen zu haben. Auch da gibt es eine schöne Aufzählung, die eben nicht so erfreulich ist, von den sogenannten sieben Todsünden. Das ist ein bisschen ein missverständlicher Name, weil mit Todsünde eigentlich das gemeint ist, was ich vorher beschrieben habe. Man müsste sie eigentlich als die Hauptsünden, also die Wurzelsünden bezeichnen. Nämlich die Dinge, wenn die Eingang finden in mein Leben, die werden mich mitreißen, wenn ich das zulasse. Das ist der Stolz, die Habsucht, der Neid, der Zorn, die Unkeuschheit, die Unmäßigkeit, die Trägheit und der Überdruss. Ich sehe gerade, das sind 8. Aber so steht es im Katechismus. Überdruss wird auch bezeichnet als Acedia. Also Überdruss kennt man, wenn man aufhört zu beten. Und man kümmert sich nicht mehr drum. Und dann wird das Gebet immer langweiliger. Und es wird immer schwieriger zu beten. Und das ist Überdruss, das nennt man Acedia. Ja. Das ist ganz interessant, das muss man oft unterscheiden, weil große Heilige beschreiben auch in ihrem geistigen Leben eine große Schwierigkeit beim Beten, nicht eine dunkle Nacht. Und manche Leute lesen diese geistigen Bücher und sagen, ich bin gerade in einer dunklen Nacht und mir fällt das Beten so schwer. Oft ist es Acedia, dass man einfach sich wenig um sein Gebetsleben gekümmert hat und da kriegt man Schwierigkeiten. Es ist eigentlich völlig wurscht, man muss auch gar keine großen Gedanken sich darüber machen, weil das Mittel gegen beides gleich das gleiche ist, dass man sich einfach um das Gute wieder bemüht, weiter betet, ja, auch wenn es schwerfällt. Und um es vollständig zu machen, in der katechetischen Tradition gibt es auch die himmelschreienden Sünden, die in der Bibel vorkommen. Zum Himmel schreit das Blut Abels. Himmelschreiende Sünden. Ja. Das Blut Abels ist eine himmelschreiende Sünde, Brudermord. Die Sünde der Sodomiten, kennen alle die Geschichte. Sodom wird der Lot gezwungen, seine Söhne rauszugeben, damit sie von Männern vergewaltigt werden, mehr oder minder. Ja. Israel in Ägypten hat zu Gott geschrien. Die Klage der Fremden, wenn Fremde schlecht behandelt werden. Die Klage der Witwen und Waisen, also gerade der, die Schutz bräuchten. Der Arbeiter vorenthaltener Lohn. Das sind so die himmelschreienden Sünden. Also vielleicht nicht nur biblisch, sondern da findet man manches auch aktuell wieder. Auch muss man sich überlegen, ob man nicht Beitrag zur Sünde anderer leistet. Ja, da, wo man schnell sagt, ich habe da eh nichts damit zu tun gehabt. Man kann auch selber sozusagen sich auf die falsche Seite begeben, wenn man sich beteiligt bei der Sünde eines anderen, Nutzen davon hat. Wenn man den Befehl, den Rat gibt, zu sündigen, es lobt oder gutheißt, nicht? Da kann man sich schnell sagen, ja, ich hab ihm das nur geraten, der hat das eh der gemacht, nicht? Natürlich ist man selbst mitverantwortlich. Auch wenn man sich deckt und nicht verhindert. Ja, ich weiß, da sündigt jemand und das ist mir eigentlich egal. Und auch wenn man Übeltäter schützt. Ja, ganz klar, wenn jemand sündigt und der anderen schadet zum Beispiel, dass man den schützt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also daraus kann durchaus eine eigene Sünde werden. Und schließlich muss einem bewusst werden, dass wenn die Sünde überhand nimmt, es auch so etwas wie sündige Strukturen geben kann. Die soziale Sünde. Ja. Dass ein System in sich schlecht sein kann. Also ganz hier kann man reden von sündigen Strukturen im Dritten Reich, nicht? Die haben aufgebaut eine Struktur von Abhängigkeiten und Befehlsgewalten und was ich was, um Böses zu tun. Und ohne, Gott sei Dank hat die Kirche da nie groß Vorwürfe gemacht. Das braucht doch, glaube ich, niemand machen. Leute, die damit verwickelt waren. Aber es ist andererseits sehr schön, so jemanden zu haben wie den seligen Franz Jägerstätter, der das sehr klar erkannt hat und gesagt hat, es ist falsch, überhaupt an der Struktur teilzunehmen. Ich darf auch als Sanitätssoldat, das man ihm alles angeboten hat, damit er nicht kämpfen muss, nicht teilnehmen an diesem Krieg, es ist schlecht. Ich möchte nicht Teil dieser Struktur sein. Ja, und sich lieber schießen hat lassen oder köpfen lassen dafür. Also es gibt strukturelle Sünden. Nicht? Also auch da, wenn man sich schnell selbst exkulpiert und sagt, das ist ja eh nur alles die Struktur, wo man Verantwortung hat, auch das muss man beurteilen. Ja. Das ist jetzt eigentlich kein sehr schönes Ende eines Katecheseabends, wenn man dann mit dem Gedanken über die Sünde geht, aber wir alle wissen ja, wie die Sünde sich auflösen lässt, wie man zurückfinden kann zum Herrn und dann wird es besonders schön, wenn man beichten geht. Danke für die Aufmerksamkeit.